Das Thema ist nicht ohne unseren Gott ins neue Jahr. Und der Text steht in 2. Mose Kapitel 32 und 33. 2. Mose Kapitel 32 und 33.
Und ich wünsche jedem, der von euch, wo da ist, auch Gottes Segen für das neue Jahr. Ich hoffe, ihr habt es gut angefangen. Nicht ohne unseren Gott ins neue Jahr. Übrigens, wenn jemand nachschlagen will, die Bibelstellen sind 2. Mose 33, 1 bis 5 und 12 bis 15 und 2. Mose 32, 7 bis 14. Ich werde das zitieren im Lauf der Predigt. Wir sind vor einer Woche in ein neues Jahr gestartet und fragen uns, was es uns bringt. Wir haben ja schon durch dich heute Morgen ermutigende Verse gehört, dass unser Gott immer wieder auch bereit ist, uns einen neuen Weg zu bahnen. Manche haben vielleicht konkrete Vorstellungen, wie es vorwärts gehen soll. Vielleicht sind Veränderungen angesagt. Vielleicht stehen einige vor neuen Herausforderungen. Vielleicht müssen Entscheidungen getroffen werden. Frage: Was ist uns wirklich wichtig, wenn wir vor Weichenstellungen in unserem Leben stehen oder auch im Gemeindeleben? Geht es darum, ob meine Voraussetzungen stimmen, ob ich das kann, ob ich es schaffen werde, ob es sich überhaupt lohnt? Oder diese Frage, die sich Peter Ricketts, der einige Jahre im Missionsdienst in Afrika stand, früher in der Leitung vom Jans-Team, ich machte mit ihm an einer Tagung einen Spaziergang und er sagte zu mir: Für mich ist bei einer neuen Herausforderung nicht die Hauptfrage, kann ich das, sondern ist Gott in dieser Sache bei mir? Habe das nie vergessen, weil ich auch vor Entscheidungen stand damals. Und je länger ich im Glaubensleben unterwegs bin, umso wichtiger wird für mich diese Frage, oder anders ausgedrückt, bekommt sie umso mehr Priorität. Ist Gott in dieser Sache bei mir? Ihr merkt, es geht um Gottes Gegenwart in meinem Leben. Nicht ohne meinen Gott, das ist das Thema. Ich möchte und ich kann nicht mehr darauf verzichten, diese Frage immer wieder zuzulassen in meinem Leben. Und zwar vor den Entscheidungen, die anstehen. Weil es besser ist, sie vorher zu stellen, und als nachher, denn spätere Korrekturen von getroffenen Entscheidungen sind ja meistens irgendwo problematisch. Diese Frage ist auch deshalb so wichtig, weil ich nicht auf den Segen verzichten will, der mit seiner Gegenwart in unserem Leben verbunden ist. Ist Jesus in meiner Sache, in der bevorstehenden Veränderung bei mir? Lebt meine ganz persönliche Beziehung zu ihm? Vielleicht sagt jemand, ist doch eigentlich eine überflüssige Frage. Wir singen ja immer davon, dass Jesus bei mir ist. Hat er es uns nicht sogar verheißen? Ja, das hat er. Hierbei aber vergessen wir allzu leicht, dass wir Jesus auch ganz schnell mal ausklammern oder ausschließen können, wenn wir Entscheidungen treffen, die uns vielleicht einfach logisch erscheinen, sich im Nachhinein aber doch als problematisch herausstellen. Woher soll ich denn wissen, ob Jesus bei mir sein wird, in der Sache, die ich mir vorgenommen habe zu tun? Wie erfahre ich das? Steht das etwa in der Bibel? So einfach ist es nicht. Die Bibel ist nicht ein Handbuch über Methoden, wie man dies oder jenes machen muss, so wie eine Gebrauchsanweisung. Und da bin ich auch sehr froh. Gebrauchsanweisungen. Die haben mir nämlich schon oft den Schweiß auf die Stirn getrieben, speziell wenn es technische Anweisungen waren. Da bin ich nicht so gut. Aber die Bibel ist ein Buch, das in erster Linie über Beziehungen redet, über die Beziehung eines Menschen zu Gott, eines Volkes zu Gott und über die Beziehung zwischen Gott und mir und der Gemeinde und über die Beziehung zwischen uns Menschen. Im zweiten Buch Mose wird uns von einem echten Beziehungscrash in der Beziehung des Volkes Israel zu ihrem Gott berichtet. Gott hatte das unterjochte Volk aus Ägypten herausgeführt, indem er viele Wunder getan hatte. Sie waren auf dem Weg nach Kanaan, dem verheißenen Land. Ihr Führer war Mose, der von Gott dazu berufen war. Und während er auf dem Berg war, um Gottes Gesetz in Empfang zu nehmen, was passierte? Das Volk ging unter der Anführung Aarons fremd, sie machten sich ihren eigenen Gott, das bekannte goldene Kalb. Ich habe nicht im Sinn, jetzt über goldene Kälber zu sprechen, denn deren gibt es auch heute viele in unserer Gesellschaft, sondern ich möchte darauf eingehen, wie Mose das empfunden hat und wie er damit umging. Gott hatte Israels Fremdgehen verurteilt und sein Gericht angekündigt. Das musste so kommen, denn unser Gott ist ein heiliger Gott. 2. Mose 32, 7 bis 10. Der Herr befahl Mose: Steig schnell hinunter. Dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, tut etwas Schlimmes. Es hat sich von den Geboten, die ich ihnen gegeben habe, abgewandt. Die Israeliten haben sich ein Kalb angefertigt, es angebetet, ihm geopfert und gerufen: Das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Ich habe erlebt, wie eigenwillig dieses Volk ist, fuhr der Herr fort. Ich will meinen Zorn über sie kommen lassen und sie alle vernichten. Dich will ich jedoch zu einem großen Volk machen. Gott redet klar, eindeutig von Vernichten. Er empfindet Zorn. Hatte das Volk denn Gottes Eingreifen in Ägypten schon wieder vergessen? Haben wir die vielen Führungen in der Vergangenheit in unserem Leben vielleicht schon wieder vergessen? Was tut der große Führer des Volkes Mose angesichts dieser niederschmetternden Botschaft? Mose fleht für sein Volk, er verwendet sich für sein Volk. 2. Mose 32, 11 bis 14. Mose flehte den Herrn, seinen Gott, an: Herr, warum willst du dein Volk in deinem Zorn vernichten, das du doch mit so großer Macht und starker Hand aus Ägypten geführt hast? Die Ägypter werden sagen, Gott hat sie in die Berge geführt, um sie dort zu töten und zu vernichten. Lass ab von deinem schrecklichen Zorn, gib dein Vorhaben auf, solch ein Unheil über dein Volk zu bringen. Denk an deine Diener Abraham, Isaak und Jakob, denen du geschworen hast, ich werde euch so viele Nachkommen schenken, wie es Sterne am Himmel gibt. Ihnen werde ich dieses Land, das ich euch versprochen habe, als ewigen Besitz geben. Da tat es dem Herrn leid, und er ließ das angedrohte Urteil nicht über sie kommen. Mose erinnert Gott an seine Verheißung, die er den Vätern gegeben hat. Und später steigt er wieder zum Berg hinauf, um für sein Volk Fürbitte zu tun. Er tritt für sein Volk sprichwörtlich in die Bresche und sagt in Vers 32, bitte vergib ihnen, wenn du ihnen aber nicht vergeben willst, dann streich auch mich aus deinem Buch. indem du die Namen der Menschen aufgeschrieben hast, die zu dir gehören. Mit anderen Worten, lieber verzichte ich auf den Eintrag im Lebensbuch, wenn du nur meinem Volk gnädig bist. Es ist ja auch dein Volk. Was für ein Führer. Das, was Mose hier tut, sich für sein Volk auf diese selbstlose Art zu verwenden, hat Jesus Christus umgesetzt und es kommt dir und mir zugut. Er hat sein Leben eingesetzt, damit wir wieder fähig werden, um bekleidet zu werden mit seiner Gerechtigkeit, mit Gott Gemeinschaft zu haben, weil unser Kleid ein unflätiges Kleid ist. Aber wir haben ein neues Kleid bekommen durch das Werk Jesu Christi. Beziehung ist wieder möglich geworden. Der Herr war damit einverstanden, dass Gott sein Gericht über deine und meine Schuld und Sünde auf ihn gelegt hat. Und hier im Alten Testament sehen wir, wie Gott ist. Gott lässt sich erbitten von Mose und sagt ihm, er werde das Volk trotz ihres Götzendienstes in das verheißene Land bringen. Aber, und jetzt hören wir genau hin, 2. Mose 33, 1-3, der Herr sprach zu Mose, ziehe mit dem Volk, das du aus Ägypten geführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe. Ich will einen Engel vor euch hersenden, einen Engel, der die Kanaaniter, Amoriter, Herisiter, Perisiter, Heviter und Jebusiter vertreibt. Er soll euch in ein Land bringen, in dem Milch und Honig überfließt. Ich selbst aber will nicht mit euch ziehen, denn ihr seid ein eigenwilliges Volk. Sonst könnte es sein, dass ich euch unterwegs vernichte. Und weiter sagt er, in Vers 5, zöge ich auch nur einen Augenblick in deiner Mitte hinauf, so würde ich dich vernichten. Gott kann Sünde nicht ertragen, deshalb muss er sich fernhalten. Gott kann da nicht wohnen, wo sich Sünde breit gemacht hat. Er sorgt hier zwar für äußere Dinge, er steht zu seiner Zusage, indem er einen Engel sendet, das Volk kann heraufziehen. Äußerlich läuft hier alles normal weiter, aber Gott selbst hat sich zurückgezogen. Wie konnte es eigentlich so weit kommen, dass das Volk Gott vergisst und die Anweisungen Mose negiert, seine von Gott gegebene Autorität und Vollmacht ignoriert? Ob sich da eine Stimmung breit gemacht hat, wir können das selbst auch. Wir regeln das selbst, wir brauchen doch Mose nicht dazu. Jetzt machen wir uns einen Gott so, wie es uns passt. Sind wir ehrlich, das sieht uns Menschen doch ähnlich, einen Gott zu kreieren, wie er uns passt. Seht euch heute einmal in der religiösen Welt um, da werden Götter kreiert, wie es ihnen passt, gemixt Jesus mit viel Eigenem bis hin zur Esoterik. Das muss Gericht Gottes nach sich ziehen und es war damals ein herber Rückschlag. In Moses sehen wir einen Mann, der das so nicht hinnimmt, der kämpft, der um etwas ringt. Er hatte zwar die Zusage, dass das Volk ins Land kommt, aber es genügte ihm noch nicht. Er kann es so nicht hinnehmen, er will mehr. Mose möchte, dass Gott selbst wieder mit ihnen ist. Dass Gott selbst wieder in ihrer Mitte ist und sie sein Volk sind. Er ringt um die Gegenwart Gottes für sein Volk. Das ist für ihn das Wichtigste. Die Beziehung mit dem lebendigen Gott und seine Gegenwart. Und er schlägt jetzt ein Zelt der Begegnung auf, außerhalb des Lagers des Volkes und sucht dort die Gegenwart Gottes. ein Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers. Das war eine Demonstration, dass sich Mose nicht eins machen konnte und wollte mit der Sünde, die auf dem Volk war. Aber er suchte die Gegenwart Gottes nicht nur für sich selbst, sondern er flehte für sein Volk, weil er eine Leidenschaft für sein Volk hatte und diesen Zustand, dass Gott nicht mehr in der Mitte war, so nicht ertragen konnte. Und dann heißt es in Vers 7, und jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung. Vers 11 heißt es, der Herr redet mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Welch eine Beziehung! Gott ist ein Gott der Beziehungen. Gott war nicht mehr im Lager. Er war nicht im Zentrum des Volkes, in der Masse. Aber er war da und ließ sich von denen finden, die nach ihm verlangten. Es geht noch weiter. Verse 12 bis 15 von Kapitel 33. Siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf, aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst, wo du doch selbst gesagt hast, ich kenne dich mit Namen. Ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich auch doch deine Wege erkennen, sodass ich dich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Gott antwortet, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Er aber sagte zu ihm, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier herauf. Spüren wir die Leidenschaft Mose um die Gegenwart Gottes? Gott, es ist dein Volk. Drei Bitten, die fast identisch sind mit den Bitten des Paulus, die er in Philipper 3 zum Ausdruck bringt. Lass mich deine Wege erkennen oder lass mich deine Pläne erkennen, damit ich dich erkenne. Ich möchte dich besser verstehen. Und drittens, dieses Volk ist dein Volk. Paulus sagt, ich achte alles andere für Dreck. Darum geht es mir. Wir müssen hier etwas Wichtiges realisieren. Die Hilfe Gottes, die er Mose vorher zugesagt hatte, die war zwar schön, aber Mose gab sich nicht damit zufrieden. Er suchte mit Leidenschaft die Gegenwart Gottes. Zwischen diesen beiden, der Hilfe Gottes und der Gegenwart Gottes, liegt ein gewaltiger Unterschied. Wenn es mir nur um Gottes Hilfe geht, ist das zu wenig. Oft ist es ein Hinweis dafür, dass ich mein eigenes Leben führen will und hoffe oder erwarte, dass Gott mir meine Schwierigkeiten aus dem Weg räumt. Ich habe mir das so schön zurechtgelegt, geplant, logische Gründe dafür. Gott soll jetzt bitte dafür sorgen, dass es auch klappt. Wenn ich aber um seine Gegenwart in meinem Leben bitte, kämpfe, flehe, dann bekenne ich, dass Gott, Jesus Christus, mir wichtiger sind als seine Gaben und seine momentane Hilfe. Und dann ist die Beziehung zu ihm als Person an erster Stelle in meinem Leben. Darf ich euch ein ganz kurzes Zeugnis weitergeben? Ich habe das gar nicht geplant hier. Ich kämpfe schon seit 3 Monaten mit einem dem Ischiasnerv, der eingeklemmt ist. Kommt von einem früheren Bandscheibenvorfall her. Und Treppensteigen macht mir nach wie vor Mühe und Laufen macht mir Mühe. Jeder Schritt ist ein Schmerz. Und ich habe darum gerungen, gebetet, Ältestengebet in Anspruch genommen. Und letzte Woche saß ich alleine im Wohnzimmer. Ich habe mit Jesus gesprochen und habe ihm gesagt, Jesus, ich habe dich so sehr lieb. Und dann ist eine Wärme und ein Eindruck war da der Nähe Gottes. Und ich habe gesagt, Jesus, das ist mir viel wichtiger als mein Ischiasnerv. Deine Nähe und die Gemeinschaft mit dir, das ist das Wichtigste. Und seitdem bin ich glücklich damit und zufrieden. Wenn der Herr will, werden die Ärzte mir weiterhelfen. Und wenn nicht, lasse ich mich an seiner Gnade genügen. Aber dass Gott da ist und mir seinen Eindruck geschenkt hat, ich bin da. Da war eine Wärme da. Und mein Herz wurde weit. Man kann es fast nicht beschreiben. Ja, soweit. Ich denke, darum geht es, dass der Herr mir wichtiger ist als seine Gaben. Die Gemeinschaft mit ihm ist wichtiger. Obwohl Mose der äußere Volk zugesichert wurde von Gott, das Volk sollte ins Land kommen, genügte ihm das nicht. Mose ging es um die persönliche Beziehung mit Gott. Und diese drei Bitten von Mose, die uns die Gegenwart Gottes näher bringen, darüber möchte ich noch ein paar Gedanken weitergeben. Lass mich deine Wege erkennen, lass mich deine Pläne erkennen. Es heißt ja eben nicht, lass mich meinen Weg erkennen, sondern lass mich deinen Weg erkennen. Lass mich nicht meine Pläne gelingen, lass mich deine Pläne erkennen. Wir möchten lieber unseren Weg wissen und kennen. Unsere Gebete beinhalten gerne unseren Weg, unser Leben. Aber Mose bittet um den Weg Gottes. Er will den Weg erkennen, den Gott für ihn bereithält. Darin kommt der Jesus so sehr nah, wenn wir daran denken, wie unser Herr ja immer wieder bezeugt hat, dass er gekommen ist, den Weg zu gehen, den der Vater für ihn ersehen hat. Er weist auch darauf hin, dass Mose fest davon überzeugt ist, dass Gottes Weg für ihn der rechte Weg ist. Frage, versuchen wir nicht manchmal Gott davon zu überzeugen, dass unser Weg so wichtig ist? Und bitten ihn, dass er uns segnen möchte? Gottes Gegenwart in meinem Leben hat sehr viel damit zu tun, dass ich bereit bin, mich ihm unterzuordnen, seinen Weg erkenne und gehe. Und ich sage dir, es gibt keinen besseren Weg für dein Leben, weil Gott allein die Übersicht und den Durchblick hat. Und davon war Mose fest überzeugt und darum flehte er, frage heute, willst du Gottes Weg für dein Leben erkennen oder suchst du zuerst deine eigene Selbstverwirklichung? Wo setzt du deine Lebensprioritäten? Was ist dir wichtig? Echte geistliche Selbstverwirklichung ist, Gottes Wege zu gehen. Da zu sein, wo er den Platz für dich geplant hat. Epheser 2,10 redet von den vorbereiteten Werken. Hier bin ich, sende mich. Denken wir an Dietrich Bonhoeffer. Er hat es mit der billigen und teuren Gnade ausgedrückt. Zitiere ihn abgekürzt. Billige Gnade, das ist die Gnade, die wir mit uns selbst haben. Wenn wir leben wollen wie die übrige Welt, die Christus nicht kennt, wenn wir mit dem Strom schwimmen. Billige Gnade, die schließt das Kreuz aus, die wendet Gnade falsch an. Sie vergewaltigt Gnade, indem sie den Sünder rechtfertigt, ohne dass er die Sünde lässt. Die teure Gnade, das ist die Wahrheit, dass Nachfolge Jesu auch mit Kosten verbunden ist. Mit Gehorsam, mit dem Kreuz als dem Leiden, das uns aus der Bindung mit unserem Herrn erwächst. Wisst ihr, was die glücklichsten Menschen sind, die die meiste Freude ausstrahlen? Das sind die, die wissen, dass sie genau dort sind, wo Gott sie haben möchte. solche, die in den Werken leben, die Gott für sie schon vorbereitet hat. Und das Schöne ist, darin gibt er uns immer noch genügend Raum für unsere eigene Kreativität. Wo immer Menschen aufbrechen, nach seinem Weg zu fragen, entsteht Neues. Und diese Frage nach Gottes Gegenwart sollen wir stellen, bevor wir aufbrechen und beginnen. Wer sich nach dieser Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott sehnt, zeigt, dass ihm Gottes Gegenwart viel wichtiger ist. Wo Jesus das findet, da sagt er in Johannes 14, 23, dass er und der Vater kommen und dort Wohnung machen. Das heißt nichts anderes als Beziehung leben. Eine Bleibe. Gibt es etwas Größeres? Die Verheißung nach der neuen Genfer zitiert: Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Denkt darüber nach, was das bedeutet. Damit sind wir beim zweiten Punkt. Damit ich dich erkenne oder ich möchte dich besser verstehen. Ohne Gottes Gegenwart in unserem Leben können wir ihn nicht erkennen. Ohne die Gegenwart und das Wirken seines Geistes bleibt uns vieles verschlossen. Vielleicht hast du Jesus erlebt bei deiner Bekehrung und weißt, er hat mir meine Sünden vergeben. Ich darf jetzt leben durch das, was Jesus getan hat. Ich kenne Jesus doch. Das, was Mose hier lebt, geht tiefer. Das, was Paulus anstrebte, geht weiter. Es geht um die praktische tägliche Gemeinschaft, um einen vertrauten und beständigen Umgang mit unserem Herrn, der Folgen hat, dass wir ihm ähnlicher werden. Dies und nicht weniger will der Heilige Geist in deinem Leben erreichen. Salomo hat in den Sprüchen gesagt: Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, nicht auf manchen am Sonntag oder die frommen Wege. Auf allen deinen Wegen will damit sagen, es gibt keinen Lebensbereich, der ausgeklammert ist, wo wir nicht mit Jesus Gemeinschaft haben können. Was macht dir Mühe? Hast du Jesus darin gefunden? Wenn du nicht vom Fleck kommst, lass Jesus neu in dein Leben kommen, lade ihn ein, mache nahe dich ihm, dann naht er sich dir. Oswald Chambers hat auch etwas Schönes gesagt. Der Heilige Geist hat beschlossen, dass wir Christus auf jedem Gebiet des Lebens erkennen sollen. Und er wird uns so lange immer wieder auf denselben Punkt zurückführen, bis wir ihn, Jesus, in dieser besonderen Sache erkennen. Gemeinschaft. Vielleicht braucht es aber noch mehr. In Vers 5 heißt es: Und nun lege deinen Schmuck von dir ab und ich werde zusehen, was ich für dich tun kann. Jemand hat es so ausgedrückt: Nur wenn wir alle Vorzüge, die wir von Natur aus haben, Gott abgeben, wird er sich uns zuwenden. Ein nackter Sünder wird wunderbar bekleidet von Gott. Aber wenn er sich seiner natürlichen Qualitäten rühmt, muss er entblößt werden. Sei dankbar für alles, was Gott dir anvertraut hat. Arbeite damit zu seiner Ehre. Bleibe gleichzeitig demütig, indem du immer wieder bewusst machst: Alles, was ich habe, hat mir Gott geschenkt. Ein Bekenntnis Davids übrigens. Das dritte: Dieses Volk ist dein Volk. Einstehen für sein Volk. Es ist dein Volk. Verantwortung für Gottes Volk. Verbindlichkeit. Diese Identifikation Mose mit dem Volk, mit seinem Volk, das ist etwas, was ich mir wünsche, auch für uns heute, für unsere Gemeinden. Ich will nicht jammern über eine gewisse Unverbindlichkeit, die sich besonders seit Corona in manchen Gemeinden eingeschlichen hat. Es ist leider so. Aber ich bin auch nicht bereit, sie einfach hinzunehmen, sondern will darum kämpfen, dass Gottes Volk bleibt, und zwar nicht nur dem Namen nach, sondern dem Herzen nach. Und einmütig bekennt, wir können auf deine Gegenwart, Gott, nicht verzichten. Es genügt uns nicht, dass du uns deine Hilfe zusagst. Wir verlangen nach dir. Unsere Seelen verlangen nach dir, wie der Hirsch nach lebendigem Wasser lechzt. Das, was Israel als Volk auszeichnete vor allen anderen Völkern, war doch die Gegenwart Gottes in ihrer Mitte. Und ich bete jeden Tag, dass endlich die Decke von ihren Augen genommen werde und dieses bedrängte Volk, mit dem wir als Christen leiden, dass Gott ihnen gnädig ist und viele erkennen, dass er ihr Messias ist. Und für Gemeinde Jesu ist diese Frage ebenso eine existenzielle Frage. Ohne die Gegenwart Gottes unterscheiden wir uns in nichts von einer religiösen Interessenvereinigung. Davon gibt es einen Haufen. Ohne seine Gegenwart ist alles nur Formfassade. Wir brauchen seine Gegenwart, um den Kampf gegen die unsichtbaren Mächte zu führen, wie Israel den Kampf in Kanaan aufnehmen musste. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sagt Paulus, sondern gegen die Mächte der Finsternis, der Bosheit in der Himmelswelt. Das wäre nur ein separates Thema, das aber deutlich macht, dass Gemeinde ohne Gegenwart Gottes eine Farce ist. Und ich wünsche uns in unserem eigenen Leben, im Leben als Gemeinde immer wieder einmal stille zu stehen, die Frage zu stellen, ist Gott in dieser Sache bei mir, bei uns? Ist er in unserer Mitte? Lese die Geschichte von Simson, einem Mann, der sogar von Gott mit besonderer Kraft ausgerüstet war. Und als er in einem Kampf unterlegen war, heißt es in Richter 16, 20, Simson wusste nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Eine traurige Geschichte mit einer verräterischen Frau war vorausgegangen. Ich wünsche uns etwas von der Leidenschaft des Moses, wie er darum gerungen hat. Das kommt in Vers 15 zum Ausdruck, wo er bekennt, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, führ uns nicht von hier herauf. Mose war nicht bereit, einen Kompromiss einzugehen. Er hatte eine Passion. Das ist die Radikalität des Glaubens, von der ich mir heute wieder für uns viel mehr wünsche. Und Gott lässt sich von Mose erbitten. Das Resultat, die Zusage, die er ihm gibt, ist ein wunderbares Beispiel der Langmut, Treue und Liebe Gottes. Mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Ich bin so froh, dass wir einen hohen Priester im Himmel haben, der uns kennt und uns vertritt. Wir haben keinen Mose mehr, wir haben Jesus Christus selbst. Ich bin dankbar für den Heiligen Geist, sein Leiten und Wirken in uns. Gott hat alle Voraussetzungen geschaffen. Und doch gibt es Augenblicke in unserem Leben, die manchmal Ängste oder Sorgen auslösen. Wenn wir unsere Entscheidungen über unsere Lebensgestaltung mit Jesus treffen und bereit sind, seinen Weg zu erkennen und ihn zu gehen, ist er bei uns. Warum das so wichtig ist? Weil wir in einer gefallenen und vom Feind besetzten Welt leben und weil wir nicht nur einmal einen guten Anfang mit Jesus gemacht haben, sondern weil unser irdisches Leben hier auch mit ihm abschließen möchten. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt Zielstrebig von Steve Farrar, einem Amerikaner, der anhand von vielen Menschen, die Gott gebraucht hat, untersucht, wie viele davon gut abgeschlossen haben und auch biblische Beispiele dazu herführt. Ich möchte es euch empfehlen. Ich konnte nicht mehr aufhören, als ich es gelesen habe. Zielstrebig. Ein Wort, Steve Farrar, und erschienen im Daniel Verlag. sein Ziel eben gut abzuschließen. Und er untersucht, warum so viele Christen auf der Strecke geblieben sind. Und es ist erschreckend, das zu lesen, wie viele Christen und auch die, die ganz groß und toll angefangen haben, auf der Strecke blieben. Wir sind auf den angewiesen, der stärker ist als der, der zurzeit in dieser Welt noch die Menschen verführt. Aber er muss den Raum in uns haben. Julia Hausmann wusste darum und es entstand dieses Lied: So nimm denn meine Hände, ich kann allein nicht gehen. Nicht einen Schritt, wo du, o Herr, wirst gehen, da nehme ich mit. Lebenserfahrungen. Ich möchte uns ermutigen zu diesem Gebet von Mose. Am besten täglich, immer wieder. Und wenn wir erkannt haben, ich bin eigene Wege gegangen, sie bekennen und Abstand nehmen, zurückkehren. Und umso mehr bitten wie Mose, lass mich deinen Weg erkennen. Ich will in deinem Plan leben, sodass ich dich selbst immer mehr erkenne. Das ist der beste Vorsatz für ein neues Jahr, den ich kenne. Genau das wünsche ich dir, uns. Und wir werden viel Freude am Herrn haben. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, und ich danke dir, dass du der wahre Hohepriester bist, der am Thron der Gnade für uns einsteht, und wir dürfen jeden Tag zu dir kommen, unser Herz vor dir ausleeren und immer wieder hören wir in deinem Wort, dass wir Gott suchen sollen. Wir dürfen durch dich in die Nähe unseres Vaters, unseres Gottes kommen. Du hast den Weg geöffnet. Du hast uns diese Verheißung gegeben, dass du und der Vater bei uns sein werden, in uns Wohnung nehmen. Und da möchten wir dich jeden Tag einladen, Herr. Erfülle uns mit deinem Geist, dass wir deine Wege und dich selbst immer besser erkennen und aus der Gemeinschaft mit dir Kraft empfangen für jeden neuen Tag. Herr, segne uns, segne diese Gemeinde dir zur Ehre. Ich danke dir. Amen. Thank you.